lange Zeit geglaubt, bis es dann eben das Jahr 1989 und den Mauerfall gab. Das Buch ist gleich mein Thema und da hören wir auch mal ein Gespräch mit Ilko Sascha Kowalczuk, wo es eben genau um diese ost-westdeutschen Mentalitäten geht. Vorher gibt's aber erstmal Musik von Gisbert zu Knüpphausen, Dreh dich nicht um. Übrigens ein westdeutscher Künstler.
In unseren Augenringen steht doch alles, was wir wissen müssen, mein Herz. Wenn wir uns nicht mehr tragen können, warum lassen wir es dann nicht bleiben? Du musst mir nichts mehr erklären und dir vor allem nicht mehr einreden, dass du mich in deinem Leben wirklich noch brauchst. Nimm deine Schuhe mit, wenn du gehst, und deine Zweifel auch. Erinnerst du den Tag, an dem wir betrunken in deinem Garten lagen und die Kinder deiner Schwester um uns herum? Sie tanzen den Tanz der Piraten, das war das letzte Mal, dass ich dich so voller Liebe lachen sah. Es gab viele Tränen hinterher. Trag dieses Lachen bei dir, wenn du gehst, ich mag es sehr. Alleine und was dann bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit, die so viel schöner war als jetzt. Hey, bitte nimm sie uns nicht krumm. Nimm die Erinnerung mit dir, wenn du gehst, sonst bleibt sie stumm. Nimm die Erinnerung mit dir, wenn du gehst, und dreh dich nicht um.
Wunderbare Musik von Gisbert zu Knüpphausen, Dreh dich nicht um. Und gedanklich machen wir jetzt eine kleine Zeitreise. Anlass ist das Buch Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten. Das ist gerade ganz frisch erschienen, ein Gesprächsband von Ilko Sascha Kowalczuk, ostdeutscher Historiker, mit dem Politiker Bodo Ramelow, westdeutscher Politiker. Als 1989 die Mauer fiel, war Ilko Sascha Kowalczuk 22 Jahre alt, Bodo Ramelow war bereits 33 Jahre alt. Aber hatte schon ein bisschen Erfahrung mit der DDR, weil sein Halbbruder eben hier gelebt hat und er ihn regelmäßig besucht hat. Und um ein bisschen in das Thema erstmal reinzukommen, weil in dem Buch geht es sehr um die Unterschiede zwischen Ost und West, habe ich einfach mal geschaut, was denn heute vor 36 Jahren, also am 15. Dezember 1989 in den Nachrichten, in den Medien so Thema war. Unter anderem hat sich in Genf Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand getroffen und das Thema deutsche Einheit war da schon Thema, aber damals hat man auch geglaubt, wenn überhaupt, ist das eine Vision für die Zukunft und nicht für das nächste Jahr. Ja, in Ost-Berlin, damals war Berlin ja noch geteilt, konnten im Deutschen Theater erstmals öffentlich Texte des Regimekritikers Robert Havemann verlesen werden. Und wir hören mal ganz kurz hinein, was die Tagesschau vom 15. Dezember 1989 so berichtet hat. Mal so ein bisschen so ein paar überlappende Nachrichten.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die NATO-Außenminister haben im Abschlusskommuniqué ihrer Herbsttagung in Brüssel die politischen und wirtschaftlichen Reformen in Osteuropa begrüßt und Unterstützung zugesagt. Bei der Umgestaltung Europas Bundeskanzler Kohl hat in einem Interview des DDR-Fernsehens
aus Sicht von Regierungschef Modrow hat die DDR die von Bonn geforderten Vorleistungen für eine umfassende Wirtschaftshilfe bereits erbracht.
Ich habe eine Regierungserklärung abgegeben, in der ich den Gedanken einer Vertragsgemeinschaft, ich glaube, sehr deutlich ausgesprochen habe.
Eine Volkspartei mit christlichem Profil soll die CDU der DDR in Zukunft sein. 40 Jahre lang hatte sie sich voll der SED unterworfen und so ist sie mitschuldig für die ganze Misere im Land. Der Vorsitzende Lothar de Maizière in seinem Eröffnungsreferat.
Die Stadt München wird das zweite Begrüßungsgeld an DDR-Bürger von morgen an nicht mehr auszahlen. Als einzige bundesdeutsche Kommune hatte die bayerische Landeshauptstadt bisher das Begrüßungsgeld aus Bundesmitteln in Höhe von 100 Mark noch um 50 Mark.
Soweit ein paar Meldungen aus der Tagesschau vom 15. Dezember 1989 vor 36 Jahren. Und ich tauche deswegen nochmal in die Zeit ein, weil das so ein bisschen der Anfangspunkt auch ist, was zu einem Buch führt, was jetzt erschienen ist. Es gibt viele Bücher über Ost und West, das muss man auch sagen. Also man denke nur an den Soziologen Steffen Mau oder auch an Katja Heuer, die sich eben genau mit dieser immer noch unterschiedlichen Mentalität in Ost und West beschäftigen. Genau das haben Ilko Sascha Kowalczuk, der ostdeutsche Historiker, und der westdeutsche Politiker Bodo Ramelow getan, die sich im vergangenen Jahr eben getroffen haben und verschiedene Gespräche über verschiedene Themen geführt haben. Also nicht nur ergründen wollten, warum ist es denn so, sondern wie kommt es denn bei bestimmten Themen zu unterschiedlichen Ansichten und Blicken und Perspektiven, zum Beispiel auf Russland. Das ist der Versuch einer Erklärung. Ich konnte jüngst mit Ilko Sascha Kowalczuk reden und wollte von ihm, von Ilko Sascha Kowalczuk, zunächst wissen, ja, wie das für ihn war, dieses Buch eben als Gesprächsband zu veröffentlichen. Es ist ja kein Sachbuch in dem Sinne, dass es eine Monographie ist, sondern eben ein Gesprächsband, ob das ungewohnt für ihn war. Und wir steigen da an der Stelle mal direkt in das Gespräch ein.
Also ich habe noch nie ein Buch produziert, über dem mein Name steht, was so einfach von der Herstellung her war. Ich habe mich mit Bodo Ramelow an den Tisch gesetzt, wir haben 3 Tage gequatscht und dann wurde daraus ein Buch gemacht. Also eine ziemlich exklusive
Situation. Wie war das erste Zusammentreffen?
Wir kannten uns gewissermaßen aus der Ferne. Jeder hat den anderen auch irgendwie eingeschätzt, sonst hätten wir das Projekt auch nicht zusammen begonnen. Es gab also eine gewisse Grundsympathie und es gab auch eine gewisse Kenntnis der Position des anderen. Wir wussten natürlich auch um Differenzen, aber zugleich uns war auch wichtig, so ein Anliegen, ein Signal in die Gesellschaft zu senden. Seht her, hier sind 2 Leute, die politisch durchaus unterschiedlich ticken, die aber in der Lage sind, miteinander sachlich miteinander zu reden, um sozusagen zu ringen, um Antworten gemeinsam zu finden. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Unterschiedlich übrigens auch von der Herkunft, das ist ja auch die Idee mit, ne? Also Bodo Ramelow in den 50er Jahren, 1956 in Niedersachsen, in einem kleinen Ort geboren, sie 1967 in Ost-Berlin geboren. Und ich fand es sehr sympathisch, dass sie am Anfang des Gesprächs sie erstmal vorstellen. Man denkt ja immer, man kennt die Menschen schon. Und ich greife jetzt mal so ein paar Aspekte aus ihrer Biografie raus. Sie waren Maurer, Pförtner, auch kurz vorher in der FDJ, aber dann gab es auch dann Bruch, das berichten sie dann schon, innerhalb der DDR-Biografie. War das auch immer so geplant, dass man erstmal das Leben voranstellt, also einfach um erstmal so die Grundlagen klar zu machen?
Also natürlich, wir hatten so einen Fahrplan, den haben MitarbeiterInnen des Verlags erstellt, haben uns das vorgetragen und wir haben das oder vorgeschlagen, wir haben das dann auch im Prinzip so belassen. Aber ich sag ganz ehrlich, als das Gespräch losging und wir dann erstmal die erste oder die zweite Stunde über unsere Biografien gesprochen haben, hat mich das selber überrascht. Damit hatte ich selber auch gar nicht so gerechnet. Fand das aber sehr informativ. Ich hatte mich natürlich schon sehr genau auch mit der Biografie von Bodo Ramelow vertraut gemacht. Als ich das dann aber so aus seinem Mund hörte, fand ich das sehr interessant und glaube, das ist dem Anliegen des Buches zumindest nicht abträglich.
Ja, und ich höre raus, Sie haben dann wirklich gegenseitig von sich was gelernt, aber auch vielleicht selber nochmal, wenn die eigene Biografie aufschreibt, oder was es aufschreibt, Sie erzählen es ja noch kurz, kann ich mir vorstellen, Sie haben selber gedacht, dann stimmt, ich war ja Maurer oder sowas.
Nee. Ich habe das nicht vergessen, dass ich Maurer war, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht vergessen, warum ich Baufacharbeiter geworden bin, warum ich Pförtner war, warum ich nicht mehr in der FDJ aktiv war und dann auch ausgetreten bin, welche Dellen ich mit auf den Weg bekommen habe. Ich kann natürlich auch nicht vergessen, aus welchem Elternhaus ich komme. Also insofern, das ist alles mir schon sehr, sehr gegenwärtig. Das hat sehr viel mit meiner Biografie zu tun und vor allen Dingen auch damit, was dann aus mir wurde.
So habe ich das übrigens nicht despektierlich gemeint. Bei mir geht es manchmal bei meinem Leben so, dass wenn ich es dann irgendwie manchmal noch ordne, es gibt ja trotzdem, also dass Sie das noch gewusst haben, das war jetzt eben ein bisschen überspitzt, aber es gibt ja so Momente, wo einem wo man Dinge irgendwie so fast verdrängt hat. Also natürlich nicht den Beruf selber, aber bei Ihnen, weil Sie ja sagen, es war alles sehr prägend, weil das müssen Sie jetzt doch mal nochmal erzählen. Es gab ja offenkundig einen Grund, einen Bruch, warum Sie aus Sicht der DDR-Obrigkeit, ja fast der Staatsfeind ist vielleicht ein großes Wort, aber Sie wurden geschnitten, wenn man das so sagt, oder?
Naja, ich komme aus einem sehr systemloyalen Elternhaus, habe eine sehr interessante Familienbiografie, habe einen ukrainischen Hintergrund. Mein Großvater ist zum Tode verurteilt worden. Väterlicherseits, ich habe auch eine sehr interessante Familienbiografie, mütterlicherseits. Da steckt ganz viel deutsche und europäische Geschichte drin. Viele Familien können sowas erzählen. Bei mir ist das eben durch die Dramatik mit der Ukraine von vor 100 Jahren noch, gibt es nochmal einen besonderen Zungenschlag. Und dann hat sich das eben alles so entwickelt. Mein Vater wollte Priester werden, wurde kein Priester, wurde Kommunist, entzog mich so. Und ich brach dann irgendwann als Kind mehr oder weniger mit 14, 15 Jahren als Pubertierender mit dem Staat, aber eigentlich zuerst mit dem Elternhaus, nahm ein Jahr zurück und machte aus einem Ja ein Nein, und der Staat machte aus einem loyalen Bürger, aus einem loyalen Jugendlichen, aus einem hoffnungsvollen Nachwuchskader, mehr oder weniger über Nacht, das war ein Prozess, der dauerte anderthalb Jahre, ein Subjekt, ein staatsfeindliches Subjekt, den man nicht mehr fördern würde, dem man offen ins Gesicht sagte, deine Zukunft ist vorbei, da war ich 15 Jahre. Naja, und sowas prägt natürlich. Und ich fand halt im großen Freundeskreis, fand halt in Gemeinden der evangelischen Kirche und auch der katholischen Kirche. Und insofern ist das natürlich für mein Leben dann sehr prägend gewesen, diese Erfahrung als Jugendlicher, diese Erfahrung als junger Erwachsener in der DDR. Ich wollte eine bessere DDR, ich wollte einen besseren Sozialismus. Und ich wollte eigentlich nicht am Rand stehen, ich wollte nicht Pförtner werden. Und ich wollte schon zurück in die Gesellschaft, aber die Gesellschaft oder der Staat wollte mich nicht. Und das prägt dann natürlich sehr. Und als dann die Freiheitsrevolution war, sehe mich als Teil dieser Freiheitsbewegung, dieser Freiheitsrevolution, ja, sind dann halt Energien freigesetzt worden, von denen ich praktisch den letzten 35 Jahren zerre. Und eins dieser Produkte ist eben dieses Buch. Es gab vorher viele, viele andere Bücher. Es werden auch weitere Bücher kommen. Und insofern, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ich bin Historiker, und Historiker sind auch dazu angehalten, über ihre Standortgebundenheit zu reflektieren, ihre eigene Biografie mit anderen Worten auch immer wieder zu reflektieren, um auseinanderzuhalten, was ist jetzt hier Wissenschaft und was bin ich. Und insofern, nein, in diesem Gespräch verrate ich nichts, was ich nicht vorher schon 1000 Mal gesagt habe und 12.000 Mal durchdacht habe.
Drei letzte Fragen. Wir springen mal direkt, was Sie eben gesagt haben. Das Jahr 1989 ist ja so eigentlich so ein Kippjahr auch, und das Jahr des Mauerfalls. Wenn wir jetzt genau zugehen, in den Monat Dezember 89, also das ist ganz interessant, da gab es ganz unterschiedliche Meldungen, dass zum Beispiel Umweltschützer die Forderung aufgestellt haben, dass es ein Fahrverbot in der DDR bei Smog-Situationen gibt. Helmut Kohl zur Erinnerung hat am 19. Dezember Dresden besucht, und es gab Anfang Dezember den ersten runden Tisch, Top-Thema, die ersten freien Wahlen, aber auch eine mögliche gesamtdeutsche Verfassung. Wenn man das jetzt alles wieder so hört, da war ja so viel Bewegung in der Zeit drin. Denken Sie auch manchmal, es hätte an einem Punkt anders kommen können? Es gibt ja immer diese berühmte If-History. Was wäre, wenn es zum Beispiel die gesamtdeutsche Verfassung gegeben hätte?
Naja, diese Frage von Artikel 146 des Grundgesetzes spielt ja auch in unserem Buch eine große Rolle. Bodo Ramelow und ich sind ja da beide der Meinung, dass man immer noch Artikel 146 mit Leben erfüllen soll.
Muss man ganz kurz sagen, das ist der Artikel, der quasi sagt, dass man, ich weiß gar nicht, ob ich das so erklären kann, dass die jetzige Verfassung, die bis dahin Bestand hat, man durch eine neue auch ersetzen kann.
Also Artikel 146 sagt, dass diese Verfassung, dieses Grundgesetz, was wir jetzt haben, so lange existiert, bis durch eine verfassungsgebende Versammlung eine neue Verfassung verabschiedet wurde. Eigentlich war dieser Passus gedacht worden für den Fall der deutschen Einheit. Das steht im Übrigen auch so im Einigungsvertrag. Das war auch eine Diskussion, die 1990 ganz eindeutig geführt worden ist. Bis in den Sommer hinein waren alle der Meinung, natürlich braucht Deutschland, Gesamtdeutschland, eine gemeinsame Verfassung als ein Symbol des Neuaufbruchs. Darüber reden wir viel in diesen Buch. Geschichte ist nie zwangsläufig. Es gibt nicht die sozusagen die, also hier wird es was, die Gesetzmäßigkeit, die Geschichte ist etwas, ist ein, die Verläufe überraschen uns immer wieder. Und das Allerdramatischste an Geschichte ist, sie verläuft nie so, wie wir so uns wünschen und wie wir es gerne hätten. Und insofern ist auch 89 letztendlich relativ schnell in eine andere Richtung gelaufen, als die Akteure das im Herbst 89 vorhergesehen haben oder ob es vielleicht sogar gewünscht haben oder gehofft haben. Weil in solchen revolutionären Prozessen auch die Trägerschichten sich verändern. Und die Träger der eigentlichen Revolution, die bis Ende Oktober 89 zu sehen waren, das waren ganz andere als die, die dann im November, Dezember, Januar das Sagen hatten. Und insofern natürlich in allen historischen Prozessen gibt es überraschende positive Entwicklungen und es gibt verpasste Chancen. Und 89, 90 ist genau von dieser Ambivalenz geprägt.
Es geht ja auch um die Kluft, die ja irgendwie immer noch da ist nach 35 Jahren, sonst wäre das Buch jetzt ja nicht entstanden. Und Sie haben da einmal gesagt, es gibt fast einen Hass bei Ostdeutschen auf die westdeutsche Lebensart. Ich habe da so, als ich das gehört habe, gedacht, das war eine harte Formulierung. Also vielleicht zwei Fragen, da ist es nicht ein bisschen hart formuliert, ist vielleicht eher eine Skepsis. Und die Frage ist auch, es gibt auch hier auf jeden Fall diese Vorurteile in vielen Köpfen noch. Wie lange wird es denn dauern? Nochmal 35 Jahre, bis das keine Rolle mehr spielt?
Also unsere ganze Gegenwart ist von einer Hasskultur geprägt, die einem schon das Fürchten lernen kann. Ich habe das unter anderem ja vor ein paar Wochen in einer Festrede im Thüringer Landtag auch nochmal ausgeführt. Ich beschäftige mich jetzt seit 35 Jahren mit der Geschichte Ostdeutschlands, mit der Geschichte des Kommunismus und mit der Geschichte der Gegenwart. Und dieser Hass, den ich überall in Ostdeutschland beobachten kann, von dem ja zum Beispiel auch Extremisten wie die AfD zerren, das ist eine ihrer grundlegenden Ausgangsbedingungen, Hass, aber auch vom Bündnis von Sarah Wagenknecht, auch die arbeiten mit diesem Hass, den sehe ich in Ostdeutschland schon sehr massiv in großen Teilen der Gesellschaft, natürlich nicht überall, aber doch in relevanten Teilen so, die eben eine andere Gesellschafts- und Staatsform anstreben, die autoritäre Staatsverhältnisse anstreben. Es ist kein Zufall, dass so viele Menschen in Ostdeutschland sich mit der Politik von Wladimir Putin im Kreml gemein machen und sich dort gewissermaßen wiedersehen. Und da geht es nicht darum, dass man die russischen Verhältnisse haben will, sondern es geht darum, dass Putin der Feind des Westens ist und Putin der Feind der westlichen Lebensweise und der westlichen liberalen Verfassungswirklichkeit. Das ist gewissermaßen der Konnex, um den es da geht. Und das sieht man auch überall woanders in der westlichen Welt. In Ostdeutschland sieht man es in aller Regel früher, schneller und radikaler. Und deswegen ist das eben so interessant, sich auch mit Ostdeutschland zu befassen, weil man hier Dinge eben früher erkennen kann als anderswo.
Kann nur empfehlen, weil es jetzt schon die letzte Frage gibt, das Buch auch zu lesen. Da gibt es sehr detailliert auch zum Teil, geht es dann zum Beispiel auch um die Treuhand und so. Relativ am Ende, und das sage ich als jemand, der ein Filmmagazin bei uns moderiert, interessiert mich natürlich auch das Bild von der DDR, wird von Fernsehserien geprägt. Sie waren beratend mit bei der Serie Weißensee. Und Sie haben wirklich in einer frühen Vorführung schon das Leben der anderen von Florian Henkel von Donnersmarck gesehen und waren jetzt nicht ganz so angetan. In der Runde war wohl auch Wolf Biermann mit dabei, Ulrike Poppe, auch wenn es im Buch steht, aber das müssen Sie trotzdem nochmal erzählen. Was mögen Sie denn nicht an das Leben der anderen?
Also wir haben damals diesen Film in einer privaten Runde in der Wohnung von Marianne Bürtler gesehen, mit Wolf Biermann, mit Ulrike Poppe, mit zwei, drei anderen. Und da sind anschließend heftig in eine Diskussion gekommen. Wolf Biermann fand den Film ganz großartig, weil er so ein bisschen so auch seine Geschichte natürlich da drin gesehen hat. Mich hat an diesem Film einerseits überzeugt, die großartige schauspielerische Leistung von Martina Gedeck oder natürlich von Ulrich Mühe. Mich hat auch nicht gestört, dass da in diese Geschichten gewissermaßen, in diese einzelnen Figuren sehr viele sozusagen Entwicklungen und biografische Aspekte hineingepackt worden sind, die so eine einzelne Figur gar nicht aushalten kann. Das war alles nicht mein Punkt. Auch dass natürlich, so wie die Stasi da dargestellt wurde, die Stasi so nicht arbeitete, auch das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war ein anderer. Der Tod der Frau des Künstlers, die gewissermaßen von der Stasi in den Tod getrieben wird, der endet am Ende des Films damit, dass der Künstler sein Buch dem unbekannten Stasi-Typen widmet. Also so eine protestantische Versöhnungsarie, ohne dass der Täter sich bekennen musste und ohne dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wurde. Und das hat mich enorm gestört. Das ist Klamauk. Das ist gewissermaßen so. Das ist eine Art und Weise, wie man mit Verbrechen umgeht, die weder juristisch noch moralisch noch politisch noch historisch irgendwie zu rechtfertigen ist. Und das hat mich sehr gestört. Und diese Botschaft finde ich falsch. Und das Zweite, was mich an dem Film stört, und das habe ich damals, als ich den gesehen habe, als der noch gar nicht in den Kinos war, sofort erahnt. Oh, oh, dieser Film wird in den eines Tages wie ein Dokumentarfilm gehandhabt. Werden die Leute, werden den Film gesehen haben, werden sagen, ich habe gewusst sozusagen, wie es läuft und wie die DDR war, wie die Stasi war. Und dummerweise ist es auch so gekommen. Und insofern bin ich auch in den Jahren danach nie ein Freund dieses Films geworden.
Ilko Sascha Kowalczuk, vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Und wer das jüngste Buch von Ilko Sascha Kowalczuk lesen möchte, kann das tun. Das ist ein Gesprächsband mit Bodo Ramelow, Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten.
He checks into his hotel room, he unpacks and folds his trousers. He is neat and he is tidy, likes to have his private bathroom. He will wash and go to dinner, he will have the steak and mushroom. Then he will go back upstairs and read a while in his hotel room. Regular English speaking gentleman on holiday. The waiter's neat, polite and always helpful. He will rise and go to breakfast. He will then turn in his room. He spends his day observing wisely, never rash or overzealous. He will ask how he can get to special points of local interest. Regular English speaking gentleman on holiday. Regular English speaking gentleman. The hospitality he's given, he can see that people working, he knows he must not disturb them, he knows that their work is needed by the people of their country, he appreciates that silence in the workplace is essential. Regular English speaking gentleman on holiday. Regular English speaking gentleman. He will paint a watercolor of the public recreation park where mothers take their children, happy children, pretty children. He has no transistor radio to disturb the pleasant morning. He will not remove his camera when he's near those installations. Regular English speaking gentleman on holiday. Regular English speaking gentleman. In the evening you can hear him typing, typing, typing letters to his colleagues back in England, green and pleasant home in England. He will type it all correctly, neat and tidy, write politely. He will try to give a picture of his life in far-off countries. Regular English-speaking gentleman on holiday. Regular English-speaking gentleman won't go away. Regular English-speaking gentleman.
English speaking gentleman, English speaking gentleman.
The Jazz Butcher mit Holiday. Wer regelmäßig Radio Frei hört, weiß, dass es hier auch ein Filmmagazin gibt, zwei glorreiche Halunken. Das moderiere ich zusammen mit Patrick. Und die letzte Ausgabe in diesem Jahr gibt es am kommenden Samstag. Und da blicken wir auf die Filme des Jahres 2025 zurück. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz auch über Filme reden. Es gibt nämlich ein paar Veranstaltungshinweise rund um Filme. Und zwar um sehr, sehr kleine Filme, Kurzfilme auch genannt. Diesen Donnerstag könnt ihr zum Beispiel in einer Endlosschleife in der Erfurter Bibliothek am Domplatz verschiedene Kurzfilme sehen, zwischen 10 und 17 Uhr. Es ist natürlich kostenlos und da werden unter anderem kleine, kurze Spielfilme gezeigt, die Badewanne, aber auch Dokumentarfilme wie Beige, geht 14 Minuten, um mal die Länge zu nennen. Aber es gibt auch Animationsfilme wie Link, zum Beispiel 7,5 Minuten. Kann man also einfach ganz entspannt hingehen. 7 Kurzfilme werden insgesamt gezeigt, immer wieder in Dauerschleife in der Erfurter Domplatzbibliothek. Diesen Donnerstag um 10 geht's los. Und dann gibt es aber Kurzfilme am kommenden Sonntag zu sehen. Da gibt es die 10. Kurzfilmwanderung im Erfurter Steiger. Motto heißt jetzt. Und da geht es um 17 Uhr los und unter anderem wird einem der Veranstalter gedacht, der in diesem Jahr verstorben ist, nämlich der Spaziergangswissenschaftler Stefan Peter Andres. Außerdem ist die Erfurterin Nadja Beinert mit dabei und die steuert ihren Film Happy Hochzeitstag mit bei. Und dann wird man eben vom Stern zur Fuchsfarm laufen. Also diesen Sonntag am Stern einfinden um 17 Uhr die 10. Kurzfilmwanderung. Und gleich reden wir über ein Phänomen, was sich mir noch nicht ganz erschlossen hat, und zwar über die amerikanische Sängerin Taylor Swift. Über 200 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, 12 Studioalben hat sie herausgebracht und das habe sogar ich mitbekommen, wenn sie ein Konzert gibt, dann ist das wahnsinnig schnell ausverkauft und jedes Mal ein Happening. Die Sängerin ist jetzt am Wochenende am Samstag 36 Jahre alt geworden. Das ist natürlich Grund, dass in verschiedenen Städten auch hierzulande Taylor Swift Partys stattfinden. In Erfurt gab es mindestens 2. Vielleicht gab es ja auch irgendwo anders noch welche privat im Kosmopolar und hier unten drunter im Kickerkeller. Und das wird gleich mein Thema sein, denn ich habe mich mal unter die Menschen gemogelt. Vorher gibt es aber erstmal Musik, noch nicht von Taylor Swift, sondern in dem Fall von A Brü. Die haben eine EP herausgebracht und wir hören Opposites Attract. Ja, ganz frische Musik auf einer EP veröffentlicht von Art Brü. Und von Art Brü, von A wie A, kommen wir zu T wie Taylor Swift. Denn am Wochenende gab es mindestens zwei Partys, von denen ich gehört habe, Taylor Swift Partys, denn die Sängerin ist 36 Jahre alt geworden. Und das ist ja ganz interessant, mal diesem Phänomen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ich habe nämlich dann eine Party hier direkt unten drunter, direkt unter dem Studio A im Kickerkeller besucht. Und bevor ich sie besucht habe, da wollte ich mich so ein bisschen informieren und habe mich mal umgehört, was gibt's hier für Swifties, wer ist eigentlich Swifty? Und unter anderem, ihr kennt ihn vom Radio als Gast, ist das Felix vom Kinoclub, der hier regelmäßig am Donnerstag die neuen Filme vorstellt. Und der war unter anderem schon in Wien, wollte sich da ein Taylor Swift Konzert anschauen, das hat aber nicht geklappt. Und ich habe mal die Gelegenheit genutzt, als ich jetzt mit ihm so ein bisschen ins Plaudern gekommen bin, ihn mal zu fragen, ja, was macht denn diese Swifty-Partys aus, worauf kann ich mich denn einstellen, wenn ich sie besuche? Und das war seine Antwort.
Alle sind viel offener, man hat keine Macho-Männer, die irgendwie auf der Tanzfläche rumprollen, ne? Also das ist eher so der Grund, das hat man halt nicht, und es ist eine viel harmonischere Stimmung, alle können mal frei sein, müssen nicht irgendwie Angst haben, vielleicht, dass sie angefasst werden, angetouched werden, die Stimmung ist viel lockerer, das ist irgendwie total faszinierend. Das meine ich muss das als Mann jetzt nicht sagen, das ist irgendwie komisch, ne? Aber das ist das, was ich ja auch merke, wenn ich bei diesen Partys bin, dass ich selber auch merke, ey, ich kann auch mal viel cooler tanzen, ohne dass ich mich jetzt von irgendwelchen Typen blöd angeguckt werde, weil ich jetzt mal als Stereotyp Mann vielleicht da im Meer abgehe auf einer Tanzfläche, weil mir die Musik total gefällt.
Wie viele Songs kannst du mitsingen?
Wahrscheinlich genug, aber ich glaube, ich bin eher so dieser Pop-Typ, also wenn man jetzt so nach Alben geht, jeder hat ja so seine Era, so nennt man es ja immer ganz nett. Ich glaube, ich bin so 1989, was so dieses Pop-Album eigentlich ist. Ich glaube, das bin ich so. Ich glaube, da kann ich richtig viele Songs mitsingen. Was ich ja nicht gemacht habe, es gibt ja auch diesen Konzertfilm von der Tour, wo sie eigentlich so richtig wo eigentlich dieses Konzert, komplette Konzert einmal so gespielt wird. Im Kino war das, kam das ja auch lange. Und das habe ich mir ja vorher, das haben ja viele schon geschaut, weil das vor den Konzerten in Europa ja schon herauskam. Ich habe mir das ja nie angeschaut, weil ich mich ja immer eigentlich so überraschen lassen wollte vor dieser Live-Experience in Wien. Und dazu ist es ja leider tatsächlich nie gekommen. Und das ärgert mich immer noch. Aber ich habe mir immer noch nicht dieses Konzertfilm angeguckt, weil ich immer noch hoffe, dass ich es mal irgendwann noch mal live sehe. Weil es ist ja von allen 200 Konzerten oder 180, die sie auf der Welt gespielt hat, sind das ja die einzigen drei, die tatsächlich nicht stattgefunden haben.
Was macht Taylor Swift denn für dich aus?
Naja, vielleicht ist es gar nicht unbedingt nur die Musik, sondern das, was es eben den Menschen gibt. Also ich merke halt genau, vielen gibt es halt, vielen stärkt das in ihrer Persönlichkeit. Viele haben neue Communities gefunden, mit denen sie sich zusammen connecten. Man darf immer, finde ich, auch nicht diese kritischen Sachen sehen, so mit jetzt diesen Kontakten vielleicht zu den Mega-Leuten, wo sie auch gegen Trump kaum irgendwie Stellung erhebt, was zum Beispiel Olivia Rodrigo auch macht oder Sabrina Carpenter, die gleich sagen, ey, wir wollen nicht, dass ihr unsere Musik spielt in euren Werbevideos, in euren Abschiebevideos. Da ist ja Taylor Swift leider gerade noch ein bisschen leiser, was so ein bisschen schade ist. Man hofft ja, dass sie sich da so ein bisschen positioniert. Ja, aber ansonsten finde ich es halt toll, dass man hat ja diese Videos gesehen aus Gelsenkirchen, aus Berlin, überall, wo sie gespielt hat, hat das den Menschen so eine tolle Community gegeben. Oder in München, wo sie alle auf diesem Berg saßen, ich glaube, Berlin war ja gar nicht, wo sie alle in München auf diesem Olympiahügel saßen, alle sind zusammengekommen, auch außerhalb von dem Stadion, die haben sich geholfen. Und da ist keine Angst irgendwie da, sondern, oder dass man eine komische Community hat, die dann irgendwie sich gegenseitig auf die Schnauze hauen, sondern es ist irgendwie total nette Stimmung, alle zusammen auf dem Berg, alle feiern's, man hat so einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich so verständigt, und das reicht dann auch. Und ja, liegt halt vielleicht auch daran, dass es eben vor allem Frauen sind, queere Menschen, tolle Menschen, die halt einfach leben, worauf sie Bock haben, und nicht darauf, was irgendwie ein Stereotyp vorgibt.
Felix, vielen Dank.
Gerne, danke.
Soweit Felix, und ich mache jetzt mal die Probe aufs Exempel. Ich gehe jetzt nämlich zu einer Taylor Swift Party, und die ist direkt unterm Studio A, und zwar im Kickerkeller. Da gehe ich jetzt mal kurz raus hier aus Radio Frei und mal hier um die Ecke und guck mal, was da schon los ist.
Hallo. Kein Schreck, ich bin von nebenan von Radio Frei. Ja. Ich wollte heute eine Reportage machen. Ich habe Thomas und Benno Bescheid gesagt. Ja. Also wirklich, wir sind gerade hier. Ja? komme einfach jetzt mal rein und bin 10 Minuten drin und dann wieder draußen. Ja. Gut, danke. Thomas, ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht hier drehen können, aber mal gucken, was ich so kriege. Hallo.
Swifties.
Warum seid ihr hier?
Die Musik von ihr ist gut.
Also ihr interessiert euch für Taylor Swift?
Ja, schon. Man kennt ja auch viele ihrer Songs. Deswegen.
Das ist jetzt eure erste Party heute, dass ihr Taylor Swift Party mal mitmacht?
Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal.
Für mich ja auch. Deswegen können wir ja gemeinsam mal sammeln. Was ist denn euer Eindruck so? Also was ist anders als bei anderen Partys?
Die Leute wirken total fröhlich und aufgeschlossen und als wäre sie ganz viel Spaß haben. Das ist irgendwie echt schön zu sehen. Ja.
Ja, ist auch eine sehr entspannte Atmosphäre. Ja, nicht so aufgekratzt, sondern eher so ein bisschen ruhiger und die Leute genießen sehr die Musik, das ist echt schön zu sehen. Ja.
Ich finde auch, die Leute sind einfach mega offen und auch irgendwie total unterschiedlich, es macht voll viel Spaß.
Ja, ich kann es nur bestätigen, ich war jetzt auch total überrascht, also dass Leute im Halbkreis sitzen und entspannt sich an Händen halten, also deswegen danke nochmal an euch, danke. Schönen Abend noch.
Ich zähle mich jetzt nicht zu den Swifties. Ich bin ein normaler Fan. Aber das ist ein Swiftie.
Ja, sehr.
Ja, sehr.
Seit wann?
2019.
Also seit 6 Jahren. Ja. Gab's einen Grund? Gab's ein bestimmtes Album? Jetzt müsst ihr überlegen. Es jetzt 12 Alben gibt es jetzt. Also kannst du sagen, wie du zum Swiftie geworden bist?
Ja, tatsächlich. Also durch die Corona-Zeit ist es dann immer mehr geworden, weil die Alben, man hatte halt einfach die Zeit, sich die anzuhören. Und auch mal auf die Lyrics zu achten. Und dann hat sie auch ruhigere Alben rausgebracht. Und das war dann für mich so das Ding, ja.
Für Außenstehende, die jetzt vielleicht dann zuhören, was macht denn Taylor Swift aus? Es gibt ja viele, oder es gab in den letzten Jahrzehnten ja immer Superstars. Ja. Madonna, Whitney Houston, also wenn man jetzt so ganz weit zurückgeht. Jetzt Taylor Swift, was macht sie besonders?
Sie bringt Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammen. Sie verbreitet absolut keinen Hass, sondern komplett das Gegenteil. Und das lässt sich, glaube ich, egal wo spüren bei den Swifties, also ob es jetzt heute auf der Party ist oder bei der Eras Tour direkt. Es gibt überhaupt keinen Hass, sondern das ganze Gegenteil. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich warm und man hat einfach Freude am Leben, weil jeder Spaß an der Sache hat.
Natürlich muss ich fragen nach Lieblingssongs. Gibt es die oder gibt es da wahnsinnig viele, zu viele?
Oh, da gibt es wahnsinnig viele, aber wenn ich 1, 2 nennen würde, würde ich sagen You're On Your Own Kid, Mirrorball, Lover und vielleicht sogar das, was gerade läuft. Ja, es gibt viele. Es kommt auch auf den Tag drauf an. Ich glaube, es geht jedem Swiftie so.
Wie textsicher bist du?
Oh, ich würde doch schon sagen, sehr textsicher. Ja, also ich war auch 2-mal bei der Eras Tour und dadurch, man möchte sich ja auch ordentlich vorbereiten. Ja, schon.
Also ich habe jetzt richtig gehört, 2-mal warst du bei der Eras Tour. Wie oft hast du insgesamt Konzerte schon gesehen?
Das waren die 2.
Das waren die 2. Ja. Dann beschreib mal, wie war das? Also das ist ja dann nochmal was anderes, ne, als jetzt so eine Party.
Ja, unglaublich. Also mit 70.000 Leute und jeder kann die Texte und jeder schreit auch die Texte und lebt das einfach, genau dieses Gefühl, und zieht sich an und bereitet sich wochenlang vorher vor. Ja, unglaublich.
Würde sie als Swiftie bezeichnen? bleibst du übrig? Hallo?
Ja, bleib ich übrig. Hallo, ja.
Du musst mal sagen, wie lange bist du schon so richtig Fan?
Seit letztem Jahr.
Also noch relativ frisch.
Als die Deutschlandkonzerte waren, hat das angefangen.
Also über ein Konzert wirklich kennengelernt?
Ich war nicht da, aber eine Freundin war da und dadurch bin ich Swiftie geworden tatsächlich.
Was würdest du denn sagen, was Taylor Swift ausmacht? Also was dich offenkundig so begeistert hat, dass du gesagt hast, Mensch, da bleibe ich dran.
Das ist eine gute Frage. Also die Texte sind sehr fesselnd. Und dann wurde ich irgendwann mal auf solche Partys wie heute mitgenommen. Und dieses Gefühl, was da entsteht von wegen Gemeinsamkeit und das ist einfach, das ist wie so ein Safe Space einfach.
Wie gut kennst du, also es gibt 12 Alben jetzt, also jetzt ja gerade wieder eins erschienen. Gibt es ein Lieblingsalbum?
Tatsächlich im Moment das neue.
The Life of a Showgirl.
Ja, genau. Und davor war es 1989, weil das mein erster Berührungspunkt zu dem Album, zu ihr überhaupt war.
Jetzt Schlussfrage schon, was ist Lieblingssong?
Von dem neuen Album The Fate of Ophelia.
Vielen Dank. Dann noch eine schöne Party. Wer ist hier noch, Swiftie? Hey, gar keiner.
Die sind alle nur wegen mir hier. Ich hab die mitgeschleppt.
So viele gleich, sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Die zwei kenne ich noch nicht, aber die vier, die habe ich einfach mitgeschleppt. Ich habe gesagt, die müssen heute mit. Und ja.
Da muss ich ja trotzdem mal fragen, aus der Perspektive, ihr seid es mitgekommen, weil ich, für mich ist auch die erste Taylor Swift Party. Wie findet ihr es? Also habt ihr es?
Ja, doch, schon ganz lustig. Das ist eine schöne Stimmung auf jeden Fall, die hier aufkommt.
Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Könnte ein bisschen mehr los sein, aber vielleicht wird das noch.
Oh, Thomas, kann ich dir noch mal eine Frage stellen, weil du musst dich ja konzentrieren. Ich bin jetzt hier beim DJ selber, bei Thomas. Du hast ja auch ein T-Shirt entsprechend an, Taylor Swift. Du bist offenkundig selber Fan. Und du bist ja auch mit der Grund, dass die Party es hier gibt.
Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe die Taylor Swift Party hier in Erfurt ins Leben gerufen. Und bin ein kleiner Swiftie, kein hundertprozentiger Swiftie. Aber ich mag die Energie, die die Gäste und Gästinnen hier mitbringen.
Dann letzte Frage schon, ich will dich da in Ruhe lassen. Ist das einfacher als DJ bei Taylor Swift Partys, weil ja zu jedem Song fast getanzt und mitgesungen wird?
Ja, es ist schon einfacher. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Swifties mir immer wieder Tipps geben, welcher Song als nächstes gespielt werden kann oder soll. Die sind mir schon eine große Hilfe dabei.
Welcher Song kommt denn als nächstes?
Als nächstes kommt Getaway Car.
Okay, danke dir.
Sehr gerne, sehr gerne.
So, hat funktioniert alles, ja. Ja, also ist schon besonders, muss man sagen. Ja. Das geht schon ziemlich ab. Nee, schön. Danke nochmal und ich gehe mal gleich in den Sender. Okay, schönen Abend noch, schönen Feierabend. Wie lange bist du noch oben?
Schon noch.
Sicherheitsschloss? Nee, achso, ich war nur zu schwach. Okay, tschüss.
So, was los?
Inzwischen bin ich wieder gut angekommen im Studio A. Es war ja nur Luftlinie, vielleicht 2 Meter. Also wenn ich jetzt hier ein Loch durchbohren würde, dann wäre ich im Kickerkeller. Das waren meine Eindrücke zur Taylor Swift Party im Kickerkeller. Es gab ja auch eine im kosmopolaren Erfurt. Denn Taylor Swift ist am Samstag 36 Jahre alt geworden, die amerikanische Sängerin. Und deswegen haben die Swifties, so heißen die Fans, überall Partys gemacht, auch hier in Erfurt. Und jetzt hören wir noch einen Song von Taylor Swift, und zwar Fortnite.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay. No one here's to blame.
Midnight von Taylor Swift gehört hier. Und unterdessen an diesem Montag, 15. Dezember, die Sonne scheint draußen, es ist kühl, aber es ist ja auch Dezember. Deswegen ist es keine Überraschung. Ich habe mal geschaut, was heute die Themen des Tages sind. Da muss man kein Prophet sein, um das mitbekommen zu haben oder zu ahnen, dass der Anschlag in Australien, der Amoklauf, natürlich das Top-Thema in nahezu allen Medien ist. Stand jetzt bei diesem Amoklauf sind 15 Menschen umgekommen. Die Täter sind identifiziert, Vater und Sohn. Und das wird sich im Verlauf des Tages auch weiter Thema bleiben. Außerdem geht es um die Ukraine-Gespräche in Berlin mit Außenminister Johann Wadephul und unter anderem international um den Tod des Filmregisseurs Rob Reiner. Stand By Me hat er gemacht und Misery. Und seiner Frau. Die beiden wurden tot aufgefunden. Und wenn man jetzt so hier regional schaut und mal zum Beispiel die Thüringer Allgemeine guckt, da ist ein Thema, dass das Schulessen immer teurer wird. Und dann blätter ich mal um, was noch hier auf der ersten bzw. zweiten Seite Thema ist. Das Hermitz-Waren in Erfurt, Susi Quattro auch, also Hermitz ist, glaube ich, nur mit Today ist schon ein bisschen älter, also waren viele da. Dann ist ja ein Thema, dass die Spendenbereitschaft der Thüringer sich verändert hat. Es gibt weniger Zuwendungen bei der Caritas und es ist dann ein ausführlicher Bericht nachzulesen. So, dann klappe ich mal zu. Weihnachtsmärkte mit guten Besucherzahlen, das ist nicht wirklich eine Überraschung. In Erfurt haben bereits 660.000 Gäste den Weihnachtsmarkt oder die Weihnachtsmärkte besucht. Es gibt ja mehrere hier. Und dann ist natürlich im Sportthema, dass der FC Rot-Weiß Erfurt gegen BFC Dynamo aus Berlin, früher ja gern der Stasi-Club genannt, zu DDR-Zeiten gewonnen hat in letzter Sekunde 1:0. Damit bleibt man an dritter Stelle in der Regionalliga Nordost. Das ist die vierte Liga. Soweit wirklich der ganz schnelle Streifzug durch die Nachrichten des Tages.
Hour of the girl, you can make this danger witness, or whatever, without your heart, you can wish you could relate, if it's always gonna be, sit beside me on the star, if you wake me up tonight. So you try to make it whole with everybody here, more than a Sony to make the words throw up or show me the way. Stay, pick me up again. They will be there on the couch. They will make you better still. Can you be sure of anything you make? Maybe you can get a whiff. It's enough to make you gag, just enough to make you sick, and each and every day with the concrete and the masonry. When the paint that's on is dry, you can work it from your eye. And you take it from my heart as you stand alone forever, from the Roman and the surf and the cloudy, cloudy day. Just a boss thing that is pure, and it's specially for you. Like everybody's needing it, and everyone is sure. And they say, is a woman, write this down. Put the paper over there. woman, write this down. Put the paper over there. More than it is. No more than it is. Is a woman, write this down.
Entspannte Musik von Lamp Shop, It's a Woman. Und damit geht diese Sendung unterdessen so ganz langsam ihrem Ende entgegen. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weiter Radio Frei zu hören. Unter anderem gibt es am Abend um 21 Uhr Absolutely Free zu hören. Um 23 Uhr folgt dann The Groove. Morgen geht es dann früh um 7 weiter mit ausgewählter Musik. Und um 9 gibt es dann das nächste unterdessen mit Kollegin Marie. Und da gibt es wie gewohnt aus neutraler Sicht zu hören von Albert Jörrimann. Aber es gibt auch eine neue Rubrik, die Marie vorstellen wird, und zwar die Kulturfragmente Folge 1. Und da geht es um Fundsachen, die am Schauspielhaus, am Kulturquartier Schauspielhaus eben entdeckt wurden. So Sachen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Und Björn und Sarah berichten dann, was sich dahinter verbirgt. Das hat mich zumindest neugierig gemacht, als Marie mir davon erzählt hat. Das also morgen ab um 9. Ich sage Tschüss. Ihr könnt natürlich alles nochmal nachlesen unter www.radio-frei.de und ihr könnt gerne Feedback geben unter redaktion@radio-frei.de. Und zum Schluss gibt es nochmal Musik von einem Album, was zumindest wer damals schon gelebt hat und jugendlich war, wahrscheinlich auch gehört wurde von euch dann. Und zwar heißt das Album Moon Safari, die Band heißt er und wir hören La Femme d'Argent. Macht's gut!